Willkommen zu meiner neuen Folge und ich freue mich, dass du da bist. Heute freue ich mich sehr, dir Katharina Dauenhauer vorstellen zu dürfen. Katharina ist Mentorin für Vermögensaufbau, speziell für Frauen ab 45 plus. Und Katharinas Weg führte sie von einer Bankausbildung über ein Studium der Wirtschaftspädagogik hin zur Leitung des Fachbereichs Wirtschaft an einer Berufsschule. Außerdem war sie lange Prüferin im IHK-Prüfungsausschuss für Bankkaufleute. Ja, und neben ihrer tiefen Erfahrung aus der Finanzwelt hat sie sich auch als Yoga-Lehrerin und Life-Coach eine ganz andere Perspektive erschlossen und verbindet heute analytisches Denken mit Achtsamkeit und einem ganzheitlichen Blick. In unserem Gespräch geht es heute darum, wie sie den Schritt aus dem vermeintlich sicheren öffentlichen Dienst in die Selbstständigkeit gewagt und geschafft hat, warum sie verschiedene GmbHs gegründet hat und wie sie sich mit ihrem Hund ein ortsunabhängiges Leben zwischen Garmisch und Mallorca aufgebaut hat. Wir sprechen über Mindset, Rücklagen beim Gründen, über die Frage, wie man die richtigen Kundinnen findet und was ein Teppich und eine Teeküche im Lehrerzimmer bei ihr ausgelöst haben. Freue dich jetzt auf eine inspirierende Mischung aus Erfahrung, Klarheit und Offenheit und darauf, vielleicht ein bisschen was zu lernen, wie man finanzielle Unabhängigkeit mit persönlicher Freiheit verbindet. Viel Spaß! Liebe Katharina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Maite, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin ganz gespannt auf einen schönen, spannenden Austausch heute mit dir. Ja, wir haben so ein paar Themen vorbereitet und ich glaube, das wird gut.
Ja, klar wird das gut. Ja, vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit dahin, wer du bist, also was dich so auf deinem Weg geprägt hat und ja, was dich ausmacht.
Ja, okay. Also ich mache mal ein kurzes Blitzlicht so zu mir. Heute bin ich Mentorin für Vermögensaufbau von Frauen ab 45. Das heißt, ich arbeite überwiegend mit Frauen mit 45, 50, 55, teilweise auch 60 zusammen. Ja, nehmen Sie einfach Schritt für Schritt an die Hand, zeigt Ihnen, wie Sie sich auch in dem Alter noch eine solide Altersvorsorge aufbauen können, wie Sie Ihr Vermögen aufbauen oder sinnvoll vermehren können, dass es für Sie arbeitet und dass Sie sozusagen jetzt, aber auch im Alter sorgenfrei ein gutes Leben haben können, was die finanzielle Ebene angeht. Und viele unserer Lebensziele sind ja eben auch mit finanziellen Zielen oder finanziellen Aspekten eng verknüpft. Das machen wir uns manchmal ja gar nicht so bewusst. Genau, und das mache ich seit ein paar Jahren. Ich war lange aber auch im öffentlichen Dienst als Lehrerin, habe auch den Fachbereich geleitet an der Berliner Berufsschule für Banken, Immobilien und Versicherungen, war IHK-Prüferin für Bankkaufleute, habe für das Bundesland Berlin Lehrer ausgebildet in dem Bereich, war Dozentin an der Hochschule. Ach, also ganz verschiedene Sachen. Ich habe auch ursprünglich mal bei der Deutschen Bank gearbeitet und so. Ich habe also nie was anderes gemacht als Finanzen in verschiedenen Settings. War dann aber eben lange im öffentlichen Dienst und habe tatsächlich gekündigt, so ziemlich genau in dem Moment, Malte, als sie mir die Verbeamtung angeboten haben.
Wow.
Hab dann GmbHs gegründet, bin also voll so ins kalte Wasser gesprungen, ins Unternehmertum. Ich habe die GmbHs gegründet, bevor ich überhaupt Kunden hatte, weil ich gesagt habe, das wird gut. Ja, pendel jetzt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mallorca. Das sind so meine zwei Wohnsitze. Meine Firmen sitzen in Deutschland. Ich bin aber auch viel auf Mallorca und arbeite online. Deswegen ja, kann ich das sozusagen von verschiedenen Orten aus machen. Und bereue die Entscheidung kein Stück. Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Es war natürlich nicht immer leicht auf dem Weg, aber es war immer die richtige Entscheidung.
Wow. Und habe ich das jetzt richtig gehört, dass du gleich mehrere GmbHs gegründet hast damals?
Ja, zwei, das hat so ein bisschen aber auch diesen Vermögensaspekt. Also für alle, die Finanzen mehr interessiert, man kann auch natürlich steuerliche Gestaltungen machen mit bestimmten Unternehmensstrukturen. Das heißt, ich habe eine GmbH gegründet, so für mein Business. Und das ist sozusagen meine operative GmbH, wo das Coaching-Business auch drüber läuft. Und darüber sitzt eine Holding GmbH, eine Mutter sozusagen, das ist eine vermögensverwaltende GmbH. Und das sind Konstrukte, die man einfach in Deutschland nutzen kann, um sich steuerlich günstiger aufzustellen und ja, einfach auch eigenes Vermögen in so einer GmbH-Struktur zu verwalten. Das hat verschiedene Vorteile, weswegen ich das mache. Und so habe ich das von Anfang an angelegt. Genau.
Okay. Und hast du in Mallorca, also in Spanien, auch noch eine Firma?
Nee, habe ich nicht. Ich bin steuerlich komplett in Deutschland und da sozusagen auch die Unternehmenssitze. Es ist halt der Part in Garmisch sozusagen. Und auf Mallorca habe ich auch eine Immobilie und bin halt gerne auch im Süden am Meer. Also das ist so einfach ein Aufenthaltsspaßaspekt, wenn du so willst.
Ja,
Genau.
das versteht wahrscheinlich jede und jeder. Aber erzähl noch mal, du bist dann reingesprungen in das kalte Unternehmerinnenwasser. Und wie war das für dich? Also wie hast du da Fuß gefasst? Und weil meine Klientinnen oft also sind ja auch oft Unternehmerinnen und die sind so in diesem Dauerfunktionsmodus gefangen, in diesem klassischen Hamsterrad und wollen alle Rollen möglichst perfekt ausfüllen, die super Unternehmerin sein, erfolgreich sein, die tolle Mutter, ne, tolle Partnerin, tolle Tochter und so weiter. Also das sind viele Rollen, die da und wahrscheinlich noch viele mehr, die viel Kraft fordern. Und wie hast du das geschafft?
Ich würde vielleicht sagen, dass ich da mal so zwei Phasen unterscheiden würde, nämlich so diese Phase der Gründung und die Phase, wie es halt jetzt ist, ja. Weil in der Phase der Gründung war das natürlich mit total vielen Unsicherheiten auch besetzt und also ich hatte einen Plan, ich hatte eine Idee, ich wusste genau, wo ich hin will. Und das hat ja jetzt am Ende auch super geklappt, aber das weiß man natürlich vorher nicht. Es ist ja erstmal eine Idee, die da ist. Ich wusste, dass ich sozusagen den Weg auch noch gar nicht so genau kenne. Ja, man hat irgendein Ziel, wo will man hin, wo bin ich jetzt? Und ich habe manchmal auch nur so die nächsten Schritte gesehen und wusste nicht, was ist in 2 Monaten oder in einem Jahr. Und dann hatte ich so vom Gefühl her ziemlich viel auch mit meinem Umfeld zu kämpfen. Also so ehemalige Kollegen zum Beispiel, Kolleginnen und Kollegen aus dem Schulwesen oder auch Freundinnen, die selbst in so sicheren Konzernjobs waren oder ähnliches, die konnten gar nicht so nachvollziehen, was macht die da eigentlich? So, da wurde sie jetzt vollkommen verrückt geworden. Viele haben mich gefragt, was ist dein Plan B? Was, wenn es nicht klappt? Bist du dir sicher? Willst du wirklich diesen gut bezahlten Job aufgeben? Ich war ja durchbefördert und so. Und jetzt noch die Verbeamtung ausschließen und was ist, wenn es nicht klappt? Und ne? Und das ist natürlich etwas, was man in so einer Phase, also zumindest ich konnte das damals eigentlich gar nicht gut gebrauchen, ja, weil du bist ja selbst so in dem Struggle, mache ich das nicht. Ich habe ja manchmal auch die Gedanken gehabt, soll ich das wirklich tun, ne? Oder was, wenn das nicht klappt? Ich habe versucht, das komplett auszublenden, also wie mit so Scheuklappen durch die Welt zu gehen, einfach zu sagen, ja, erzähl, nein, ich habe keinen Plan B, aber wenn Plan A nicht klappt, suche ich mir dann den Plan B. Ja, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, welche tollen Ausbildungen ich habe, welche Erfahrungen ich mitbringe. Ich werde immer irgendwo einen tollen Job finden oder eine andere Selbstständigkeit ausüben können. Daran habe ich mich so ein bisschen festgehalten. Und da war es natürlich auch super viel Arbeit, ne, wenn du anfängst. Natürlich habe ich am Anfang auch sehr viele Rollen auch in dem Unternehmen selbst ausgeführt, bevor man wirklich Leute fest einstellt und so. Ne? Vielleicht auch erstmal, dass das ins Rollen kommt. Habe auch natürlich privates Geld investiert, ne? Und so weiter. Und ich denke, was mir da auch geholfen hat, das ist ja so ein bisschen mein Thema, ist schon auch das finanzielle Thema, dass ich mein Geld hatte, worüber ich verfügen konnte, wo ich niemanden fragen musste, wo ich auch selbst entscheiden konnte, bin ich bereit, es zu riskieren quasi und es mir auch leisten konnte, zu sagen, ja, notfalls habe ich halt erstmal ein paar Monate kein festes Einkommen, ne? Ist nicht schlimm, kann ich mir erlauben. Und kann ich mir leisten, das hilft natürlich, ne? So diese Rücklagen zu haben. Und dann war es einfach so, Ziel verfolgen. Das ist mein Ziel, da will ich hin. Und wenn was nicht klappt, egal, einfach immer weitermachen. Einfach immer weitermachen, nicht aufgeben, einfach immer weitermachen. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen anders zu der Situation, in der ich jetzt bin, ne, wo alles gesetzt ist, ich meine Mitarbeiter habe, ich viel abgeben kann, und wo ich natürlich jetzt nicht mehr so diese Unsicherheit habe, klappt es oder klappt es nicht, und wo auch keiner mehr zu mir von außen kommt und sagt, was, wenn es jetzt schief geht nächstes Jahr, weil das passiert ja nicht mehr. Und das ist natürlich so eine Phase, wo ich jetzt mehr auf mich achten kann wieder, wo ich einfach sagen kann, ich gebe das ab, und wo ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus, zum Beispiel für mich ganz klare Regeln habe, das sind meine freien Tage oder das sind meine freien Slots, die sind auch in der Regel nicht verhandelbar, es sei denn, es gibt ein spezielles Projekt, okay, dann kann man das ja öffnen. Und wo auch klar ist, zu bestimmten Zeiten mache ich vielleicht meine Tür zu und es ist auch niemandem gegenüber böse gemeint. Es ist einfach so, dass ich mich dann konzentriere auf meine Sachen und wo ich auch einfach gelernt habe, viel besser Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Übrigens auch gegenüber Kunden oder potenziellen Kunden, ja, nicht jedes Erstgespräch annehmen zu müssen oder zumindest nicht zu jeder Zeit, sondern auch zu sagen, nee, zu der Zeit kann ich es dir anbieten, zu der geht es halt nicht, weil eben andere Sachen auch wichtig sind.
Jetzt habe ich doch noch so zwei, drei Fragen
Ja,
dazu zu
klar.
deinem Weg. Das interessiert vielleicht auch viele. Wie war das, als du dich selbstständig gemacht hast, die GmbHs gegründet hast, und wie kam es, dass du so ein klares Ziel von Anfang an vor Augen hattest? Weil ich kenne das auch so aus meiner eigenen Selbstständigkeit, aber auch von vielen Frauen, die Unternehmerinnen sind, die auch durchaus erfolgreich sind, aber durchgehend immer wieder diese Frage haben: Ist das wirklich noch mein Ziel, oder verändert sich da was, oder was habe ich überhaupt genau für ein Ziel? Ist es das richtige Ziel? Also da sind viele Unsicherheiten auch, aber bei dir hörte sich das sehr klar an.
Es war aber vielleicht auch bis zu diesem Punkt ein Prozess, das muss man vielleicht noch dazu sagen und das kann man nochmal so ausführen. Ich hab meinen Job immer super gerne gemacht. Ich war super gerne Lehrerin und das ist auch ein toller Beruf, nicht nur aufgrund dieses Sicherheitsaspektes, sondern ganz allgemein auch von der Tätigkeit. Man hat ja auch viele Freiräume und so weiter. Aber andererseits wissen wir auch so, die Arbeitsbedingungen bei Lehrern werden auch nicht besser. Ja, es wird nicht einfacher. Und hinzu kam, dass ich tatsächlich immer schon als Kind gerne im Süden wohnen wollte. Es war wirklich so, ich habe immer gesagt, als kleines Kind, ich möchte irgendwo leben, wo Palmen wachsen. Und ich habe nicht gesagt, es soll in Frankreich sein oder in Griechenland oder wo auch immer. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich wusste nur, ich will in den Süden. Und dann bin ich ja irgendwie im öffentlichen Dienst gelandet, war ja auch gewählt, war auch alles gut. Und dann dachte ich auch, so die große Hürde im Kopf, du kannst nicht als Lehrerin in den Süden ziehen. Und dann war der Berliner Winter halt immer da und das hat mir nicht gut getan. Und dann kam im Grunde so Corona-Pandemie, dann wurde der Frust für mich so in diesem Schulsetting noch größer. Ich weiß, das war eine große Belastung für Familien und auch für Schüler, Schülerinnen, aber eben auch fürs Lehrpersonal, was wirklich nochmal ja auch Unzufriedenheiten verstärkt hat und auch so dieser Frust dann teilweise über technische Ausstattung und weißt du, so die Welt dreht sich immer weiter, wir sind irgendwie im KI-Zeitalter und irgendwie ist immer noch die Frage, gibt es in der Schule jetzt WLAN oder nicht oder fünf Computerarbeitsplätze für 120 Kollegen und da mit alten Tastaturen und weißt du, so ich hatte wirklich dann irgendwann so das Gefühl, ich komme so in die Schule und gucke mich so um und habe mich wirklich gefragt, was mache ich hier eigentlich? So. Und das war dann so eine innere Unzufriedenheit, dass ich so dachte, ich hatte einmal so einen Gedanken, tatsächlich, ich könnte jetzt auch bei Microsoft arbeiten und ich verbringe hier in diesem Pausenraum mit dem Teppich aus den 80er Jahren und dieser, kennst du diese Schrankteeküchen, weißt du, die nie jemand sauber macht, weil die Reinigungskräfte dafür nicht eingeteilt werden, obwohl du das Wasser in so einem Boiler im Wasser lässt, also halt so Behördenstyle, ne? Und ich gedacht, das ist ja meine Lebenszeit hier. Und dann hast du Kopierkontingente und ich denke so, das sind doch meine Arbeitsmittel, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ich privat die Kopien für meine Schüler bezahle. Oder dass ich mein MacBook privat kaufe und meine beste Freundin und Steuerberaterin mit meiner Finanzbeamtin darüber seitenlang diskutieren muss im Briefwechsel, warum das jetzt dienstlich ist und so Sachen. Und es war dann so ein Frustlevel erreicht, wo ich wirklich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich? Was ist das so? Und da war für mich so ein Punkt, wo ich einfach wusste, entweder ich verändere jetzt was oder ich werde hier drüber irgendwie krank. Und dann war mir klar, diese Rahmenbedingungen, die mich gestört haben, die kann ich nicht ändern. Und ich will das jetzt überhaupt nicht, nicht, dass ihr denkt, ich mache das an irgendeinem Teppich fest. Es ist einfach so ein Gesamtsetting. Ne? Es geht ja auch um Stundenplangestaltung, wo du wie, in welchem Setting unterrichtest und so. Es ist ja auch größere Aspekte. Das sind jetzt kleine Anekdoten einfach mal, um das ein bisschen greifbar zu machen. Ne? Also ich wusste, ich kann hier das Setting, in dem ich arbeite, ja nicht verändern. Also bleibt mir nun die Möglichkeit, entweder ändere ich meine Einstellung dazu oder ich verändere das Arbeitssetting, in dem ich es verlasse quasi. Ne? Und ich hatte dann erst andere Sachen auch überlegt, dachte vielleicht ganz nach Mallorca oder wie auch immer oder was könnte man machen. Ich bin auch Yoga-Lehrerin, habe überlegt, ob ich mit Yoga irgendwas mache und Retreats mache und so weiter. Und irgendwann dachte ich aber, naja, ganz ehrlich, mach doch das, was du kannst, mach doch das Gleiche wie bisher, nur in einem anderen Setting. Und ich habe ja schon immer Finanzen gemacht, ich habe schon immer im Bereich Finanzen auch unterrichtet, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, wie gesagt, ich habe ja nie was anderes gemacht und dann war es irgendwie für mich total klar, dass es doch Quatsch ist, so gerne ich auch Yoga unterrichte oder Retreats mache, darauf quasi meine berufliche Basis zu bauen, wenn ich doch einfach das machen kann, was ich am besten kann, was ich schon immer gemacht habe, nur halt in meinem eigenen Business. Und das ist auch was, was mich halt total erfüllt. Ich mache das gerne, es macht mir Spaß, es kann ich besonders gut. Nur, dass ich jetzt sozusagen es für mich selbst mache, mit meinem Team, was ich mir ausgewählt habe, mit den Kunden, die Lust haben auf das, was ich mache und auf die ich Lust habe. Und das ist mehr Arbeit zum Teil oder auch mehr Verantwortung oder auch mehr Risiko, mehr Unsicherheit. Aber gleichzeitig macht es viel mehr Spaß. Und das geht mir persönlich auch übrigens gesundheitlich viel besser, obwohl ich viel mehr Risiko habe, viel mehr Stress im Grunde als vorher, geht es mir auch gesundheitlich zum Beispiel viel, viel besser.
Ist doch spannend, oder? Das kann ich total teilen, weil ich habe früher auch im öffentlichen Dienst gearbeitet. Und kenne dieses Mindset, wenn man das so nennen will, ja, oder diese Umgebung, ne? Also das ist einfach anders und es hat super, super viele Vorteile und das waren ganz tolle Menschen und gleichzeitig war es auch so dieser gesundheitliche Aspekt, den habe ich auch gespürt. Ich war eher in so einer, wie soll man sagen, also so in so einer, wie heißt das, nicht Burnout, sondern das Gegenteil, ja. Also das heißt, ich habe die ganze Zeit mich gelangweilt, Bore-out. Also
Bore-out, ja, genau.
Genau.
Ja.
Und ich habe meine Arbeit gemacht, dann war ich fertig und dann dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Und dann habe ich nach anderen Projekten gefragt oder habe gesagt, kann ich mich da engagieren oder irgendwie was auf die Beine stellen oder was weiß ich. Ja. Also und dann wurde mir ganz klar gesagt, nee, du machst jetzt deinen Job und fertig. Ja. Also ich hatte auch einen unbefristeten Job irgendwann. Also vorher war es doch auch ziemlich existenziell mit diesen ganzen befristeten Geschichten immer. Das ist auch super belastend für Menschen. Und dann war es ja so, also was du sagst auch von dem Umfeld, ja, du hast doch einen sicheren Job und jetzt sei doch zufrieden und es ist doch alles gut und es sind doch nette Menschen da im Büro. Ja, und es war mega langweilig. Ja? Und dann habe ich gedacht, entweder ich werde krank oder ich kündige. Oder ich muss mir was überlegen. Ja, und da war ich aber noch nicht so weit wie du, dass ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, sondern ich habe dann nebenbei einen Master angefangen in Arbeitspsychologie und habe dann in der freien Zeit, in der ich ja da im Office am Rechner saß, alle dachten, ich arbeite schön, habe ich studiert. Ne? Also völlig verrückt, wo man denkt, das gibt es doch nicht. Man wird zwar quasi in sowas reingezwungen, weil man intern sich nicht verwirklichen kann oder sich einbringen kann. Ja,
ja, auch so eine das ist natürlich, was du beschreibst, eine Verschwendung an Engagement, Kompetenz, an Ressourcen. Ja, wenn schon Mitarbeiter von sich kommen und sagen, gib mir mehr, ja, ich möchte da irgendwie was verändern. Ich sehe das übrigens auch genau wie du. Also ich hatte die tolle Kollegen. Also das war das Schönste eigentlich an dem ganzen Setting des Kollegiums. Das war immer so nett. Ich hatte auch tolle Schüler. Ich hatte auch herausfordernde Schüler. Alles war dabei, je nachdem. Aber das ging nie irgendwie so um die menschliche Ebene oder so. Das waren einfach die Strukturen, wofür ja auch keiner was kann am Ende des Tages. Die sind eben so, wie sie sind und die verändern sich im öffentlichen Dienst eben langsam. Und wenn ich jetzt mal überlege, mit welcher Schlagzahl wir bei mir im Unternehmen arbeiten, mit welcher Schlagzahl wir Sachen entscheiden und umsetzen, da kommen wir in einem Meeting auf eine Idee und ja, zack, ich rufe den an, ich mache das, bam, und 2 Tage später haben wir das erste Meeting mit der neuen Person und dann wird da umgesetzt. Für viele ist es vielleicht auch zu viel Stress, vielleicht sagen die auch, oh Gott, das ist mir zu schnell, ich muss das erst durchdenken, überlegen und sonst was, aber so bin ich halt nicht. Also ich bin eher vielleicht auch so eine Macherin, ja. Also wenn ich auf irgendwas Lust habe, dann zack, geht's los. Ne?
Ja, auf jeden
So,
Fall.
ja.
Und ich meine, da spielt ja auch so dieser Wert Freiheit mit rein oder Mut.
Definitiv,
Ja,
ja.
wie konntest du da den Mut fassen, in so einem Umfeld, was dich eher zurückhalten wollte, dann doch zu sagen, liebe Leute, ich gehe jetzt den Schritt und hast du dieses Umfeld dann auch zurückgelassen oder hat dich das jetzt irgendwie auch begleitet?
Also nee, ich habe es jetzt nicht aktiv zurückgelassen in dem Sinne, ich breche Kontakte ab oder ähnliches. Ich meine, klar, mit ehemaligen Kollegen, gerade wenn du dann auch noch wegziehst und so, hast du natürlich dann automatisch nicht mehr so viel zu tun, ne? Man hat sich halt vorher gesehen und dann eben nicht mehr. Das ist auch völlig natürlich. Nee, ich hatte, glaube ich glaube, was es mir sozusagen leichter gemacht oder was ein Antrieb war, war diese gefühlte Frustrationstoleranz, die einfach nicht mehr da war. Ne? Also was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Wenn du schon anfängst in einem Arbeitsumfeld, ich meine, du bist Arbeitspsychologe und du wirst es vielleicht verstehen, wenn du schon anfängst, dich an so Kleinigkeiten aufzuhängen, ja, wie die Teeküche oder der Teppich, deswegen habe ich das gerade gesagt, dann bist du schon ziemlich weit in deiner Frustration, um es mal so zu sagen. Und ich habe nebenbei auch mal, ist schon ein bisschen länger her, Schulmanagement noch studiert, neben der Arbeit, also für Leitungspositionen. Und da hatten wir einen Qualitätsmanager, der uns ein ganz tolles Beispiel gebracht hat und meinte damals: Stell dir vor, du hast so A-Mitarbeiter, ja, die unbedingt umsetzen wollen, die einbringen, die motiviert sind, die Vorschläge machen. Und die kommen morgens ins Lehrerzimmer und wollen loslegen und der Kopierer ist nicht an. Und dann müssen die jedes Mal auf diesen Knopf drücken und dann dauert es 20 Minuten, bis der Kopierer an ist, bis der warm ist, bis der hochgefahren ist, dann ist der Toner alle, dann ist das Papier alle. Also ich mache das jetzt mal so an einem Beispiel. Dann ist das irgendwann der Punkt, wo die Person sagt, das ist jetzt der Tropfen, der jetzt gerade das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich bin noch nicht hier, um hier jeden Morgen eine halbe Stunde früher aufzulaufen, damit ich diesen Kopierer anschalte, den Toner über, ne? Also nicht, dass man das nicht mal nebenbei macht. Jeder kümmert sich mal um den Kopierer. Das ist jetzt gar nicht das Ding, aber das ist dann manchmal so eine Kleinigkeit, dass so eine Person dann irgendwann sagt, du, jetzt reicht's mir hier. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Und so war das ein bisschen bei mir auch. Und das hat mir geholfen, weil ich einfach dadurch so glasklar gesehen habe, wenn es schon diese Dinge sind oder dass wir nur ein Locher haben für 100 Lehrer oder so, wenn es diese Dinge sind, an denen ich mich aufrauche, dann ich muss diese Situation verlassen. Ich kann das nicht mehr so weiterführen. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache es trotzdem, ist mir egal. Nein, ich habe keinen Plan B und quasi links rein, rechts raus sozusagen und ich mache es trotzdem. Ich hätte mir öfter gewünscht, dass ich mal zumindest sowas höre wie, ach, spannend, erzähl mal mehr. Auf der anderen Seite gucke ich natürlich jetzt auch zurück und sehe, dass die Personen damals ja auch unzufrieden waren und weiterhin im selben Setting sind wie vorher, ne? Und ich frage mich natürlich dann eigentlich manchmal wirklich auch, wie geht es euch denn jetzt damit? Also wie geht es euch damit, dass wir uns vor mehreren Jahren darüber unterhalten haben und du bist immer noch in demselben Setting? Und das finde ich natürlich irgendwie dann auch manchmal schade. Und dann habe ich mir tatsächlich auch, was mir sehr geholfen hat, ich hatte einen Coach zu dem Zeitpunkt auch eine Coachin. Und das hat mir sehr weitergeholfen tatsächlich, weil ich hatte so zwei, drei Menschen damals, die an das geglaubt haben, was ich tue. Und das hat mir dann auch gereicht. Mehr brauchte ich nicht. Dann konnte ich diese 50 Bedenkenträger, die auch noch da waren, tatsächlich auch gut ertragen, weil die zwei, drei Leute gesagt haben, Katharina, das ist super, mach das, das wird gut. Und das hat mir dann auch gereicht.
Ja,
So
schön.
kann
Ja,
man das
das wäre
sagen.
meine nächste Frage gewesen, ob du dir Begleitung gesucht hast, weil das ist so Gold wert. Und ich selbst erlebe das ja auch in meiner Arbeit, wenn ich Frauen begleite. Die kommen ja nicht zu mir und sagen, ich will meinen Job wechseln, sondern die kommen meist zu mir und sagen, ich bin so überfordert, so voll überlastet, ich bin krank, ne? Ich bin schon krank und ich weiß nicht mehr weiter. Also die sind schon an einem Punkt, wo die nicht mehr viel Spielraum haben. Und da denken die jetzt nicht unbedingt dran, ihr Unternehmen aufzugeben oder den Job aufzugeben oder so. Aber es ist manchmal eine Entwicklung. Und das heißt auch nicht unbedingt, also ganz wichtig ist dieser Punkt, du kannst das System nicht verändern, aber du kannst dich selber, also deine Situation, da kannst du ganz viel verändern. Und in deiner Haltung oder in deinem Bewusstsein, wie willst du überhaupt leben? Und wie willst du arbeiten? Und was ist dir wichtig? Ja, und
Ja, und ich denke, es gibt immer zwei Stellschrauben. Du kannst natürlich an dem Bewusstsein oder der Haltung arbeiten. Das ist sicherlich oft auch möglich. Also in meinem Beispiel hätte ich jetzt ja auch daran arbeiten können, warum ist es eigentlich egal, dass da nur ein Locher ist? Oder warum ist es egal, dass der Teppich alt ist? Oder warum ist es egal, dass ich vielleicht manchmal auch in Situationen unterrichten muss, die mir nicht zusagen, ne? Weil das ganze Große stimmt. Und das war ja auch über lange Zeit so. Ich habe ja lange unterrichtet und das super gerne gemacht und wollte auch nichts anderes machen. Ne, bis dann halt so eins zum anderen kam. Das fing eigentlich an mit dem Unterrichten unter den Pandemiebedingungen und dann kam immer mehr. Und nur wenn du das nicht kannst, also wenn du irgendwann identifizierst, dass das nicht reicht sozusagen, ja, dass einfach zu viel für dich auch so emotional mit dem Arbeitssetting im Argen ist, dann denke ich, muss man auch ganz klar den nächsten Schritt gehen, weil sonst ist das einfach das Ticket in die Erkrankung. Die einen, ich will es jetzt nicht zu esoterisch machen, aber die einen, ja, gehen ins Burnout, in die Überlastung oder Depression, die anderen vielleicht in irgendeine andere Erkrankung oder haben Rückenschmerzen oder was auch immer. Aber
Ja.
ja, und es ist ja auch, macht ja auch nicht glücklich, also wenn man sich da jetzt nicht verwirklicht fühlt. Und ein Coach in so einer Situation zu nehmen, ist immer super. Also ich denke auch, Malte, ich hätte sicherlich auch alleine meinen Weg gefunden. Ja, so ist es nicht. Aber ob ich insgesamt an den Punkt gekommen wäre, wo ich jetzt bin, weiß ich nicht. Und vor allem hätte es unfassbar viel länger gedauert. Das ist ja immer so das Ding. Ich finde, das ist dann auch oft so Sparen am falschen Ende. Natürlich waren das auch größere Investments, die ich in mich selbst und in den Unternehmensaufbau getätigt habe. Aber das sind ja Investments in mich selbst oder Investments in den Unternehmensaufbau oder in das Thema, was mich halt gerade beschäftigt, sodass ich einfach einen Hebel habe und hinten raus erfolgreicher bin. Und das hat sich halt sehr gelohnt aus dem zeitlichen Aspekt, weil ich natürlich Wissen bekomme, was zu meiner individuellen Situation auch passt, was ich direkt umsetzen konnte, sodass die Sachen dann auch zack, 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 alle dann gelaufen sind. Und es ist natürlich auch eine mentale Unterstützung. Und das ist ja bei vielen Themen im Leben so. Ob es beim Unternehmensgründen ist oder wenn ich mich eben ausgebrannt fühle und zu dir komme oder eben auch beim Finanzthema, wenn ich sehe, wie die Frauen zu mir kommen und mir erzählen, seit 3 Jahren überlege ich, welches Depot mache ich auf, welchen ETF kaufe ich, soll ich meine Versicherung kündigen. Wenn man mal überlegt, wie viel gedankliche Ressourcen gebunden werden, wie viel Frust entsteht, wie viele Ängste geschürt werden und was hätte sein können, wenn sie 3 Jahre vorher schon mal einfach sich Begleitung genommen hätten und umgesetzt hätten, dann liegen da Welten zwischen, dass ich das nur empfehlen kann.
Total, ja. Und ich glaube, ein anderer Vorteil von einem Coach ist auch noch, dass du jemanden an der Seite hast, der viele Dinge sieht und sagt, hey, ich sehe das und du darfst dir das erlauben und mach doch mal, probier doch mal und geh doch mal einen kleinen Schritt. Und ich bin ja hier an der Seite, ne? Und wir gucken dann beide drauf und schauen, okay, wenn das nicht klappt, dann klappt vielleicht was anderes.
Voll.
Also, das ist so auch so eine Begleitung und so ein Mutmacher.
Und viele Frauen sind dann oft so überrascht, so, ah, ich darf das ausprobieren. Ah, okay, ich muss mir nicht alles bieten lassen. Auch jetzt Unternehmerinnen, die schon seit Jahren mit Kunden arbeiten, die ihnen überhaupt nicht gut tun. Ja, ich denke, ja, warum arbeitest du denn mit denen, ne? Wenn du die gar nicht magst und die dich auch nicht mögen. Und warum seid ihr dann da überhaupt noch zusammen in so einem Vertrag? Dann wäre es doch vielleicht nicht schlecht, sich zu trennen und Kunden zu haben, wo man sich auch,
Voll.
also nicht unbedingt jetzt inspiriert, aber wo man auch Freude hat an der Zusammenarbeit. Na,
Ja, das war so ein bisschen, ich hatte es ja vorhin so in einem Satz gesagt. Ich meine, ich habe gerne unterrichtet und dann nimmst du halt die Klasse, die gerade da ist, ne? Und ich hatte ganz viele tolle Schüler, aber meine Schule war auch in so einem Problembezirk in Berlin. Das heißt, wir hatten auch viele Schüler, was man so in der Zeitung liest, ne, die dann irgendwie in irgendwelchen Maßnahmen sind, um ausbildungsreif gemacht zu werden und so. Und die habe ich stückweise auch unterrichtet. Und das ist auf eine Art auch besonders bereichernd, auf die andere Art aber auch extrem anstrengend, viel auch mit Gewalt und Aggression und ähnlichem oder mit, ja, mit so Frust und so hängt das auch zusammen. Und als ich gekündigt habe, habe ich einfach gesagt, so, ich arbeite jetzt mit den Leuten, die Lust haben auf das, was ich mache und auf die ich Lust habe. Ne? In einem Setting, auf das ich Lust habe, zu einem Zeitpunkt, auf das ich Lust habe, zu dem ich Lust habe. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Man darf auch mal sagen, nö, ich glaube, lieber Kunde, danke für deine Anfrage, wir passen nicht zusammen. Ne? Es ändert mein Leben nicht, ob ich jetzt mit dir zusammenarbeite oder nicht. Dann, ich denke, das darf man sich erlauben. Und dann ist es aber beim Coach, denke ich, auch oft so, Malte, der sieht ja auch von außen tatsächlich manchmal wirklich jetzt handfeste Dinge. Es geht ja nicht immer nur um dieses Mindset-Thema, sondern der sieht zum Beispiel beim Business Coach, mir auch passiert ist, sie meinte, Katharina, guck dir das doch mal an. So, das könnte doch zu dir passen oder überleg mal, ob du vielleicht hier da mal ein bisschen im Marketing etwas anders machst oder ob du vielleicht dein Claim so und so nochmal anpasst. Ne? Das sind ja so Sachen, man hat ja da auch manchmal so Scheuklappen. Oder beim Finanzaspekt, dass ich den Leuten sagen kann, also komm, den Bausparvertrag musst du dir echt angucken, musst du mir überlegen, ob du das nicht loswirst, da steckt so viel Geld drin. Es verbrennt Geld, Rendite unter der Inflationsrate, ne? So das musst du anders investieren, um da einfach mal so einen Blick drauf zu bekommen, ne? Und es hat ja immer zwei Ebenen, diese mentale Stütze sozusagen und das Mut machen, aber auch den inhaltlichen Blick auf die Situation.
Und ich glaube auch so dieses, was Frauen oft nicht so leben, ist zu sagen, was sie wollen. Ja, wirklich so eine Klarheit in ihrer Kommunikation zu haben, ich will so und so viel Geld dafür, wenn ich das und das mache. Ja, das ist vielleicht so konnotiert mit Unhöflichkeit oder so. Ja, also das ist auch, ich hatte eine im Coaching, die wollte mehr Geld haben für ihre Leistung und hat sich aber nicht getraut. Und ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und hatte dauernd irgendwelche Einwände vor sich selber. Und dann haben wir daran gearbeitet und dann habe ich gesagt, es wird nicht auf sie zukommen. Es wird nur, sie brauchen da eine Klarheit. Wenn sie das wollen, ne, dann müssen Sie das aussprechen, weil das kann ja keiner riechen. Ne,
Ja,
also.
und das ist aber auch spannend, weil das ja so ein, das ist so ein typischer, so eine typische Ausrede auch, was ich auch bei Frauen also nicht nur, das erlebe ich bei Business-Gründerinnen, also bei erfahrenen Unternehmerinnen jetzt eher nicht, aber bei Leuten, die jetzt wirklich ein Unternehmen gründen oder gerade eine Selbstständigkeit angefangen haben oder auch jetzt bezogen auf mein Thema bei Frauen, die anfangen wollen mit investieren, dass Frauen immer neue Gründe finden, warum sie jetzt noch nicht bereit sind zum nächsten Schritt. Also ich muss noch die drei Fortbildungen machen, und noch die fünf Coach-Abzeichen und die Zertifizierung, damit ich dann nach außen gehe, wenn ich jetzt mal so ein Coaching-Business nehme beispielsweise. Oder bevor ich eine GmbH gründe, mal in meinem Fall, muss ich erst mal 100 Kunden haben und dann gucke ich weiter. Nun bin ich auch Betriebswirtin, von daher ist es vielleicht für mich jetzt auch noch mal leichter zu beurteilen oder dann einen Plan zu machen, klar. Oder bevor ich meine erste Aktie kaufe, muss ich erst mal alles wissen, was ich wissen, was ich lernen und lesen kann zu dem Thema. Und dann erfahren die Frauen, wenn sie jetzt fünf Bücher mehr gelesen haben und drei Podcasts mehr gehört haben, dass sie die Entscheidung immer noch nicht treffen können. Sollen sie Apple oder Microsoft kaufen? Oder sollen sie ihr Depot bei Trade Republic machen oder bei Comdirect oder bei MaxBlue? So, weil du musst springen, bis der Fallschirm sich öffnet. Du musst den Schritt machen. Und es ist, glaube ich, typisch weiblich, dass wir sagen, ich bin noch nicht bereit. Und deswegen gibt es ja eigentlich auch diesen Spruch, start before you're ready, ne? Einfach machen. Und du bist nie bereit. Du musst es machen. Was dann passiert, weißt du dann, wenn du es machst.
Ja, ich meine, das hat natürlich auch beides so in sich. Also auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite Risiko. Ja, und manche Menschen, die sind so gefangen in dieser Angst, diesen ersten Schritt zu machen oder wie du sagst, zu springen und dann wird der Fallschirm hoffentlich aufgehen.
Und da hat ja, man aber das ist vielleicht auch, man kann ja auch wirklich versuchen, das mal psychologisch aufzudröseln, weil ich sage das wirklich manchmal so, dass das wie Evolutionspsychologie ist. Das ist jetzt sehr vereinfacht natürlich als Mechanismus dargestellt, aber wenn wir überlegen, wo wir herkommen, dann ging es früher einfach darum, nicht zu sterben. Es ging darum, dass wir überleben und das bedeutete, alles, was wir nicht kannten, alles, was ungewiss war, potenzieller Tod. Ja, was essen, wo man nicht weiß, ist die Beere giftig oder vielleicht ein unbekanntes Gebiet, unbekannte Tiere und so weiter. Ne? Also das heißt, es ist ja ein Schutzmechanismus vom Gehirn, dass unser Gehirn einfach Dinge, die es nicht kennt, nicht gerne mag und nicht juhu schreit, wenn du neue Sachen ausprobierst. Von daher ist im Grunde, finde ich, auch dieser Erfolg wirklich eine Entscheidung zu sagen, ich habe mein Ziel, ich will dahin, ob man sagt, ich will investiert sein, ich will meine Altersvorsorge auf der Reihe haben, mir keine Sorgen machen oder ich will das Business gründen oder ich will aus der Selbstständigkeit rein, vielleicht in ein Unternehmertum oder aus der Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit, was auch immer. Das ist eine Entscheidung, den Weg zu gehen und dann, wenn es einmal geklappt hat, versteht unser Gehirn, es funktioniert, okay, du darfst es wieder versuchen, du darfst es weitermachen, ne? Und dann ändert man, finde ich, tatsächlich so sein Mindset. Also ich kann es nur von mir sagen, dass diese ersten Schritte zu machen und zu entscheiden und die Kündigung dann wirklich einzuwerfen und so, natürlich war das schwierig. Da bin ich ja nicht jubelnd hingefahren und habe gesagt, yay, so. Ne, das war natürlich auch, ne, ich musste auch mit mir selbst einen innerlichen Kampf machen. Aber auf der anderen Seite bin ich dadurch zu einer Person geworden, die jetzt super schnell Entscheidungen trifft. Ich weiß, ich kann mich umentscheiden, wenn irgendwas eine falsche Entscheidung war, sie ist manchmal auch erst im Nachhinein, das hätte man dann vorher ja auch gar nicht anders entscheiden können. Macht nichts, Haken dran, einfach weitermachen, nächste Entscheidung treffen. Und wenn man das mal gelernt hat, dann wird vieles im Leben viel, viel leichter. Dann grübelt man nicht mehr so und am Ende des Tages ist ja diese Gedankenschleife sehr lähmend, ja, immer alles zu durchdenken und immer zu überlegen, was könnte passieren. Und ich war übrigens früher Typ Pro-Kontra-Listen weiter. Das denkt man heute nicht mehr. Aber ich habe mir Pro-Kontra-Listen gemacht und dann standen auf der Pro-Liste irgendwie 8 Punkte, auf der Kontra-Liste 6. Aber dann habe ich überlegt, die 6 oder 2 von den 6 sind ja besonders schwerwiegend, 10 vielleicht mehr als die 8 auf der anderen Liste. Und wohin hat es mich gebracht? Auch in die Unzufriedenheit. So kann man auf der Basis, werden wir zwar in der Schule erzogen, aber so kann man keine unternehmerischen Entscheidungen treffen und auch keine Investmententscheidungen und auch keine guten Lebensentscheidungen eigentlich.
Wie triffst du denn jetzt Entscheidungen?
Relativ schnell und klar. Also natürlich, je nachdem, um was es geht, also wenn wir jetzt mal Unternehmertum nehmen oder auch investieren, natürlich gucke ich bestimmte Zahlen an. Ja, Kostensituation, Gewinnprognose oder was auch immer und guck, scheint das betriebswirtschaftlich sinnvoll zu sein und dann treffe ich die Entscheidung einfach tatsächlich sehr schnell. Also in dem Moment, ich durchdenke, nicht mehr sehr lange und probiere das dann aus und ja, wahrscheinlich ist es so in 70% der Fälle eine gute Entscheidung, in 30% der Fälle war es auch eine schlechte, wo man aber wirklich immer sagen muss, im Nachhinein. Im Nachhinein ist es immer leicht zu sagen, hätte ich es mal anders entschieden. Kein Problem, ich kann mich umentscheiden. Ich lerne daraus, ich gucke, was nehme ich daraus mit. Ich weiß natürlich zum Beispiel auch so rückblickend aus der unternehmerischen Sphäre wie auch aus der Investmentsphäre, welche Sachen ich nie wieder machen würde. Ja, und das ist ja einfach eine Weiterentwicklung und macht es für die Zukunft besser. Und was daraus passiert, in beiden Feldern ist, dass ich immer besser werde. Und das ist doch gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, wenn man es so ein bisschen aus dem agilen Projektmanagement herzieht, diese Retros, ne, wenn man da schaut, regelmäßig schaut, entweder für sich selber oder auch mit dem Team, wenn man eins hat, was läuft gut, ne, was ist gut gelaufen in den letzten, sagen wir mal, 2 Wochen, was ist nicht so gut gelaufen, was sind unsere Learnings, was werden wir ändern, was lassen wir vielleicht sein und so weiter. Also das heißt, auch da zügig reflektieren, ja, und nicht da so ein langes Kaugummi draus machen, sondern so wie bei Entscheidungen relativ zügig treffen und dann aber auch was lernen. Ne? Wenn es gut gelaufen ist, wie kam es zu dieser guten Entscheidung oder so ein Fail, was haben wir da jetzt draus zu ziehen, ja.
Ich finde sogar fast so dieses, also ich löse es mal kurz weg von dem Unternehmertum, weil da hat man immer noch natürlich andere Verantwortlichkeiten und so weiter, ne? Da ist es manchmal noch was anderes. Aber ich erlebe ja so oft Frauen, mit denen ich spreche, die so wie gelähmt sind in dieser Situation, nicht zu entscheiden, welchen ersten Schritt gehen sie. Also beispielsweise, was ich vorhin schon meinte, welches Depot eröffnen sie jetzt? Welchen ETF kaufen sie konkret? Welche der vielen MSCI World ETF kaufe ich denn und so. Dann sind die monatelang, teilweise jahrelang in dieser Entscheidungsfindung gelähmt und kommen nicht zu Rande. Und dann sprechen die mit mir und dann denken wir so zusammen, wenn wir das mal aufdröseln, was hätte denn heute sein können, hättest du vor 3 Jahren einfach mal angefangen und investiert oder dir einen Coach genommen oder eine Community gesucht oder was auch immer. Ne? Also hättest du irgendwie den ersten Schritt zur Umsetzung gemacht. Und das ist doch eigentlich immer das Frustrierende, dass man dann so sieht, dass die Leute gerne was verändern wollen und auch richtige Impulse für sich haben, aber dass die Angst vor Veränderung größer ist als die Wahrnehmung der Chance oder vielleicht auch anders formuliert. Wir neigen, denke ich, dazu, Risiken zu überschätzen und Chancen zu unterschätzen. Und dadurch wird unser empfundenes, in die Zukunft transferiertes Risiko-Rendite-Verhältnis sozusagen leider verschoben. Und das ist schade. Und dadurch bleiben wir dann so lange im Alten verhaftet, was meistens, ist ja auch eine Entscheidung, was meistens aber eine schlechte Entscheidung ist.
Ja, und die sogar auch risikobehaftet sein kann, nämlich wenn man da im schlechten Setting drin bleibt, dann merken sie es irgendwann, wenn sie krank werden und wundern sich dann, wieso werde ich denn jetzt krank und wieso ist jetzt alles so schwer und so negativ und so.
Ja, voll.
Das heißt, das beziehen die dann auch meistens nur auf zum Beispiel jetzt die Arbeit. Ja, aber dann hängt da noch viel mehr dran. Dann schauen wir nämlich auch manchmal in das Privatleben, wo ich denke, ach du meine Güte, na wunderbar, dann gibt es da auch noch x Baustellen. Ja? Also das wird aber oft erstmal ausgeblendet. Das ist dann nur vielleicht der Vorgesetzte oder der Kunde oder wer auch immer, der da irgendwie eine schlechte Kommunikation hat oder irgendwie schlechte Zusammenarbeit herbeiführt oder so. Und dann das ist es aber gar nicht nur alleine. Ne? Das sind oft mal mehrere Komponenten. Und ich glaube, was du auch sagtest mit dem Gehirn, du kannst schon dein Gehirn auch in eine positive Schleife bringen. Ne? Weil viele sind ja so in dieser Negativschleife. Und nee, und wenn ich das mache und dann kommt das und dann kommen ganz viele negative Punkte. Ja? Also du kannst dir ja, wie zum Beispiel abends so ein Journal, kannst dir schnell in ein paar Minuten aufzählen, was ist heute gut gelaufen. Also das heißt, dein Gehirn positiv programmieren und dann bist du schon, weißt du schon, ich gehe gleich schlafen und dann, was war denn jetzt nochmal positiv? Und dann zack, 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 kommt das schon. Und oftmals ist es dann schon durch dieses Training in den Situationen selbst, dass Frauen sagen, dann wusste ich schon in der Situation, das war jetzt gut, das kann ich jetzt aufschreiben. Mhm. Ja? Also es ist schon eine andere
Art. Es ist viel Arbeit natürlich auch am Mindset, ist klar, ne? Weil wir auch von der Gesellschaft ja eher gerne da gesehen werden, wo sich alle im Durchschnitt irgendwie befinden. Und auch das können wir jetzt, es ist auch nicht böse gemeint vom Umfeld, so werden wir halt sozialisiert, Wenige werden so sozialisiert durch die Familie, dass sie so von Anfang an unternehmerisch sozialisiert werden, weil vielleicht die Eltern Vorbild sind der Gestalt. Aber wenn wir jetzt mal so eine Durchschnittsfamilie nehmen, da ist das nicht so, weder was Business angeht, noch was Investieren angeht. Und dann haben ja viele auch ihr Umfeld von ähnlichen Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Und wenn du jetzt, mir erzählen zum Beispiel auch viele, die sagen, ja, ich habe dann mal meinen Bruder gefragt oder meinen Kollegen oder meinen Onkel oder wie auch immer, wie die investieren, und die sagen mir das dann nicht, oder die haben auch alle diese Versicherung. Ja, natürlich, weil die wissen es auch nicht besser. Also frag jemanden, der schon da ist, wo du hin willst, und frag nicht die Person, die auch 5 schlechte Versicherungen hat und noch kein Depot. Naja, was soll die Antwort sein? Ist doch klar. Oder auch was Unternehmertum oder Business angeht. Wenn alle deine Bekannten in einem sicheren Konzernjob oder öffentlichen Dienstjob oder so sind, oder deine Kollegen im öffentlichen Dienst oder Konzern oder, was willst du, was erwartest du eigentlich, wenn du denen jetzt sagst, du überlegst, dich selbstständig zu machen, ne? Das ist der falsche Ansprechpartner, denke ich einfach. Und man darf ja auch nicht vergessen, man hält ja dem Umfeld dann auch ein Stück weit den Spiegel vor, nicht? Also wenn man dann selbst sagt, so war es irgendwie auch in meiner Empfindung, ich bin unzufrieden, ich nehme das jetzt, nehme mein Leben selbst in die Hand, ich treffe Entscheidungen, ich will was verändern, dann spiegelt man ja den anderen Personen auch sehr stark, na, du bist ja auch unzufrieden, du verstehst mich komplett, weil du hast die gleichen Sachen, über die du dich ärgerst, aber du unternimmst keine Veränderung. Und das ist natürlich auch schwierig, dann die richten sich ja auch gerne bequem in der Komfortzone ein, und dann zu sagen, ja, investier mal, kauf mal ETFs oder kündige mal oder so, ist natürlich schwierig.
Mir ist das letzte Woche passiert, da war es noch so schönes Wetter und ich lebe ja hier auf der Insel in Lindau, und da war ich mit einer Kollegin verabredet, wir haben uns in den Biergarten gesetzt, direkt am Wasser, super schön gelegen, ne? Also wunderbarer Blick in die Alpen, und wir haben aber ein Arbeitstreffen gehabt, also wir haben bestimmte Dinge besprochen, und es war einfach eine schöne Location, und dann hat sie Leute getroffen aus ihrer damaligen Arbeit, also sie ist auch selbstständig und war früher angestellt, und die kamen irgendwie da vorbei, haben sie gegrüßt, und sie meinte, ja, ich kann jetzt nicht so lange reden, weil wir haben jetzt hier ein Arbeitstreffen, und die haben so reagiert, ja sicher, ja, ihr habt ja ein Leben, ne? Also so, die haben das so im Grunde auch gespiegelt, so, das kann man ja gar nicht glauben, ja, dass ihr hier an so einem wunderschönen Ort in der Sonne sitzt und ein Arbeitstreffen hat, also Arbeit kann ja nicht so schön sein, ne? Und das war auch so ein interessanter Moment. Ja.
Ja, und wenn man sich das einmal sozusagen antrainiert, dass man Entscheidungen trifft und einfach Sachen ausprobiert, ein bisschen mutiger ist, dann kann man das so gut auf alle Lebenssituationen umändern. Guck mal, ich bin jetzt im Herbst aus Berlin weggezogen, habe meine große Wohnung da verkauft, bin nach Garmisch gezogen, da haben mich ja wieder Leute gefragt, und was mit deinen Freunden, was ist mit deinen Bekannten, deiner Familie, wie, gar nichts mehr in Berlin, oh Gott, da sag ich ja, naja, ich kann ja wieder zurück, wenn ich will, aber jetzt bin ich halt erstmal in Garmisch, so in den Bergen. Dann ist es sowas plötzlich total leicht zu entscheiden, weil ich habe schon ganz andere Sachen entschieden, und man muss sich ja auch immer vor Augen führen, wer sich nicht entscheidet, finde ich ja immer, überlässt das Thema Zufälligkeiten, dann entscheidet dein Partner, der Chef, bis hin zur Politik, also was die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Pflegeversicherung angeht. Wenn wir vielleicht in 10, 15 Jahren in der Situation sind, wo das Rentenniveau nicht mehr 48% ist, sondern wo die sagen, Grundsicherung, Höhe Bürgergeld oder keine Ahnung, 30%, was auch immer, dann guckst du aber schön in die Röhre, wenn du dich in den letzten 15 Jahren nicht darum gekümmert hast, ne? Und das ist ja auch ein Risiko. Das machen sich die Leute aber nicht bewusst. Sie geben dann ihr Leben, ihre Lebenssituation, ihre Arbeit, ihre finanzielle Situation komplett in die Sphäre der Entscheidungen anderer. Und das ist doch schade. Man sollte doch der eigene Chef oder Steuermann, Steuerfrau des Lebens sein, finde ich.
Ja. Ja, also das ist doch auch ein schöner Abschluss.
Ja, finde ich schon. Also für ein Plädoyer für mehr Mut. Ja? Und ich finde auch, Mut wird belohnt, fast immer. Also man kann immer was draus mitnehmen, und Ja.
Auf jeden Fall. Und sich Dinge auch so zu erlauben und zu
Ja.
gucken, was macht das so mit mir? Und vielleicht nehme ich, also wenn ein Schritt zu tun ist, wo es vielleicht nicht so leicht ist, dann suche ich mir eben eine passende Person, die mich da begleitet. Ja, du musst nicht alles alleine schaffen. Und das ist für mich so ein essentieller Satz. Ja, ich muss das nicht alles alleine schaffen. Also, weil ich war früher auch, also jetzt auch noch alleinerziehend, aber früher war meine Tochter klein. Und da haben ganz viele im Umfeld dieses Mantra gehabt, ja, aber du musst das ja irgendwie alles alleine schaffen. Und dann dachte ich, nee, muss ich gar nicht. Ne? Muss ich überhaupt nicht. Ich habe ein wunderbares Umfeld mir geschaffen, wo ich Dinge abgeben konnte oder mir Hilfe holen konnte und mir auch Rat suchen konnte und so weiter. Also das heißt, es war so ein Austausch. Und das ist super wertvoll und gleichzeitig auch ein Halt. Ne? Ich konnte zum Beispiel in der Zeit auch eine Weiterbildung machen, da bin ich 2 Monate jeden Tag von Bonn nach Frankfurt gefahren mit dem ICE und meine Tochter war in der Betreuung und danach wurde sie eben, war sie bei Freunden und ich bin dann eben aus Frankfurt abends zurückgekommen und habe dann mit denen zusammen Abend gegessen und so. Also das geht alles, ja. Selbst alleinerziehend. Also da muss ich noch nicht mal einen Partner haben. Also
Ja, das
insofern.
finde ich eine ganz schöne Idee, sich das auch zu erlauben, sich Hilfe zu
Ja.
holen, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und ja, wir haben auch schon im Vorgespräch gesagt, sucht euch Mentoren, wenn ihr Lust habt, reinzuschnuppern. Wir haben jetzt beide auch Workshops, guckt doch einfach mal in unsere Shownotes und da findet ihr auch von mir einen Live-Online-Workshop. Ist kostenfrei, einfach mal machen, es tut nicht weh.
Ja.
Ja, und dann zeige ich euch die ersten Schritte, beantworte euch Fragen. Oder geht zu Maite und lasst euch helfen, euer
Ja, kann ich
Arbeitsleben zu
nur
verändern oder wie auch immer.
unterstreichen. Also ich war ja auch schon in deinem Workshop und das ist wirklich interessant, so einmal so die persönliche Ebene, ne, zu sehen, wie hast du das alles gemacht, aber was kann ich auch selber tun? Und ich glaube, das ist eben so der Schlüssel. Was kann ich selber tun? Mit gleichzeitig aber auch Begleitung, also mich da so ein bisschen an die Hand nehmen lassen, weil in so einem Feld, ich muss mich da ja auch noch gar nicht auskennen, weil das.
Kannst du auch nicht. Es wird in der Schule nicht unterrichtet. Und das
Genau.
betrifft beide unsere Themen. Businessgründung lernst du nicht in der Schule und Finanzen halt auch nicht. Und das ist ja wie mit anderen Themen auch. Wenn ich Spanisch lernen will, ja, dann nehme ich mir eine Spanischlehrerin. Wenn ich vielleicht Golf spielen lernen will oder Tennis oder was auch immer, dann nehme ich mir halt einen Golflehrer oder einen Tennislehrer. Und wenn ich einen Führerschein machen will, nehme ich mir halt einen Fahrlehrer. Und
Ja.
nur irgendwie gibt es so dann diese Hürde, wenn es plötzlich um andere Themen geht, wo man jetzt vielleicht nicht zwangsweise ein Zertifikat braucht oder so und es vermeintlich so ist, als könnte man sich das selbst beibringen, dass dann die Hürde so groß ist, in sich selbst zu investieren. Und das ist schade, es dauert um ein Vielfaches länger und das Ergebnis ist sehr wahrscheinlich deutlich schlechter. Und oft sind dann ja die Kosten, die du dadurch hast, weil du Fehler machst, viel, viel größer, als hättest du einmal gelernt und dafür investiert, wie es geht. Ja, also ich treffe manchmal Leute, spreche mit denen, die haben so große Verluste mit Aktien oder ETFs oder so gemacht. Das sind aber Verluste, das sind einfach Fehler, das sind klare Investmentfehler, die wären vermeidbar gewesen. Hätte man gewusst, was man tut. Ja, und wer bei mir gewesen wäre, hätte das nicht gekauft. Beim Business ähnlich, ne? Also bestimmte Fehler, die
Ja,
man
auf
einfach
jeden Fall.
nicht macht, sind vermeidbar. Und dann,
Und du kriegst ja auch kein Zertifikat, wie du gut für dich selber sorgst.
nein,
Ja, also das lernst du
definitiv
auch
nicht.
nirgendwo.
Genau, und
Und
da muss man sich auch erlauben, sich
ja.
das, ne, auch ins Leben zu holen. Und
Genau. Und da ist es eben die Kombination. Also das ist ja auch so, wie letztens der Dr. Dogs in einer Folge gesagt hat, das ist die Rush Hour in der Mitte des Lebens. Ja, also da ist wirklich
total.
so viel. Ne? Da hast du irgendwie Karriere und Familie und Kinder und am besten noch
Dann
die.
vielleicht noch Pflegefälle aus
Ja,
den Eltern,
genau.
Großeltern oder so,
Ja.
ne?
Oder vielleicht auch schon die ersten Sterben im Umfeld oder was weiß ich. Ja, du hast da so eine Rush Hour und dann sollst du irgendwie damit klarkommen und performen. Und das vielleicht alles auch noch verarbeiten oder andere eine Stütze sein und so. Also das heißt, wie, das ist eben dann auch das Thema in meinem Webinar am 21.10. So, wie kriegt man da ein bisschen den Überblick und mehr Leichtigkeit rein und auch Zeit für sich? Weil das ist das A und O, wenn du keine
Ja.
Zeit für dich nimmst oder auch nicht diese Self-Care betreibst, so dieses, ja, ich bin mir wichtig und ich sorge gut für mich, weil dann kann ich auch gut arbeiten, gut leben, für andere da sein, für mich da sein. Das heißt, dann habe ich auch Energie dafür, ne?
Ja, Leichtigkeit finde ich ja sowieso ein schönes Wort. Also wir dürfen diese Sachen auch nicht so schwer nehmen. Wir dürfen auch mehr Leichtigkeit in diese Themen reinbringen und vielleicht auch mal zulassen oder glauben, dass die Sachen auch dann Freude machen können und dass es leicht gehen darf und dass es nicht unbedingt immer Themen sind, die ich irgendwie abarbeiten muss im Sinne von so einer verhassten Agenda, sondern dass es vielleicht auch zu einem Punkt kommt, wo ich mich ganz gerne mit sowas beschäftige. Das können ja dann viele immer vorher nicht glauben, aber ist ja dann auch so.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, liebe Katharina, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war ein sehr...
Hat mich gefreut. Ein Plädoyer für mehr Mut und genau, schaut einfach, wenn ihr mehr zu mir wissen wollt, in die Shownotes und ja.
Ich verlinke alles zu dir in den Shownotes und unsere Webinare oder Workshops und da findet ihr alles, genau. Und auch deine Website und ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dass ich hier sein durfte. Dir auch alles Gute und von daher mehr habe ich gar nicht zuzufügen. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall. Mach's gut.
Ciao.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Diesmal war meine Gesprächspartnerin Katharina Daunhauer und ich versuche nochmal alles kurz auf den Punkt zu bringen. Also Katharina sagte, Mut wird belohnt und aus ihrer Erfahrung fühlen sich große Schritte zwar erstmal unsicher an, öffnen dann aber neue Möglichkeiten. Außerdem kamen wir auf die Erkenntnis, sich selbst Dinge zu erlauben. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, wie zum Beispiel ein anderer Lebensentwurf oder Teile daraus, neue Wege in der Karriere oder ein ortsunabhängiges Arbeiten oder vieles mehr. Und such dir Menschen, die dich unterstützen, anstatt dich klein zu halten. Schau dir dein Umfeld mal genau an und spür mal rein, wer dir Energie zieht oder wer an deiner Entwicklung wirklich interessiert ist. Und ganz wichtig, man muss nicht alles alleine schaffen. Gerade als Unternehmerin ist es eine echte Stärke, sich Hilfe zu suchen und diese auch anzunehmen. Und noch ein Gedanke, wenn du etwas Neues lernen willst, dann nimm dir jemanden an die Seite, von dem du wirklich lernen kannst, anstatt alles eben alleine zu versuchen oder es dann gar nicht erst anzufangen, weil die Hürde allein zu hoch ist. Alle Infos zu Katharina und ihrer Arbeit findest du in den Shownotes und natürlich auch wie immer die Links zu meiner Webseite oder dem Workbook und dem Webinar. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne meinen Podcast und lass gerne eine Bewertung da oder teile sie mit jemandem, für den das Thema auch wertvoll sein könnte. Das würde mich sehr freuen. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich sehr. Die kommt wie immer am ersten Montag im Monat heraus, aber neuerdings auch noch eine weitere Episode Mitte des Monats, also am dritten Montag im Monat. Und wenn dir das jetzt irgendwie zu kompliziert ist, dir das zu merken, dann trag dich einfach gerne für meinen Newsletter ein, dann bekommst du eine Erinnerung zugeschickt und bist damit immer auf dem Laufenden. Den Link findest du dann auch in den Shownotes. Also dann, jetzt genug, alles Gute, bis bald, ciao!